Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gute Zukunft, euer Podcast zur Zukunft Frankfurts und der Rhein-Main-Region. Mein Name ist Hendrik Simon und an meiner Seite wie immer Jan Pasternak. Hallo Jan.
Ja, grüß dich Hendrik. Hi, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Wir sind in Weihnachtsstimmung, wir backen Plätzchen, wir singen Weihnachtslieder, trinken Kinderpunsch und vielleicht auch anderen Punsch und wir gehen natürlich shoppen und da hat mich Jan doch mal wieder sprachlos gemacht.
Ja, ich weiß auch nicht, als ich dem Hendrik den ein oder anderen Link geschickt habe von Temu und Shein, was ich mir so wünschen würde zu Weihnachten, da war er ganz empört und hat das irgendwie zurückgewiesen, hat gesagt, also das geht doch so nicht, man müsste doch den Einzelhandel stärken und sowieso die Geschäftspraktiken, die wären ja total unethisch und so, naja, ihr kennt ihn ja, aber dann hat er mich doch zum Nachdenken gebracht und so haben wir uns geeinigt, wir laden mal jemanden Fachkundiges ein und machen uns mal schlau, wie es eigentlich so steht, um die Situation und die Zukunft des Handels, vor allem des Einzelhandels. Und wen könnte es da Besseres geben als den Hauptgeschäftsführer des Hessischen Handelsverbands, Sven Rohde?
So ist es. Sven ist gleich bei uns zu Gast. Bevor es losgeht, an euch die Erinnerung. Wie immer, ihr könnt uns folgen. Das wäre schön. Empfehlen an Freunde und Familie. Und ihr könnt uns auch Anregungen schreiben an kontakt@gutezukunft.de. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Und damit würde ich sagen, rein in die Folge.
Ja, lieber Sven, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist Papa. Du bist Bockenheimer, du bist Eintracht-Fan und nebenbei auch noch Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen. Habe ich das so in der richtigen Reihenfolge der Prioritäten aufgezählt?
Ja, erstmal gute Jan, gute Hendrik, herzlich willkommen beim Handelsverband. Schön, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, hast du, glaube ich, ganz gut in der Reihenfolge aufgezählt. Vergessen dürfen wir nicht, dass ich mich auch noch beim FSV Frankfurt engagiere.
Ah ja,
also das ist mir auch noch ganz wichtig, neben den anderen Ehrenämtern. Aber das hast du gut aufgezählt. Genau so ist es.
Ja, vielen Dank, dass du mitmachst. Sag doch vielleicht einfach mal so zum Einstieg, was dich aktuell ganz konkret beschäftigt. Ist es das Weihnachtsgeschäft, wie wir es eben schon angesprochen haben? Oder wäre das schon vielleicht zu konkret für die Flughöhe, auf der ihr euch bewegt?
Ja, absolut. Also natürlich, wir laufen auf Weihnachten zu. Ihr habt eben über eure Planung jetzt im November, Dezember gesprochen. Da habe ich zum Glück gehört, dass ihr euch über die Weihnachtsgeschenke Gedanken macht. Ich habe auch die Verantwortung mitbekommen, die ihr euch selber gebt bei dem Thema, wo kaufe ich ein, wo kaufe ich nicht ein. Natürlich ist bei uns im Verband diese Zeit Weihnachten, November, Dezember für den Handel eine total wichtige Zeit, eine existenzielle Zeit. Wir haben Branchen, in denen der Haupt- oder ein großer Teil des Umsatzes in dieser Weihnachtszeit gemacht wird. Bei aller Verschiebung, Veränderung ist die Weihnachtszeit weiterhin, gerade für den stationären Einzelhandel, total wichtig. Wir hatten jetzt unsere Weihnachtspressekonferenz letzte Woche, haben ein paar Zahlen, die wir vielleicht nachher auch nochmal durchgehen können. Keine Angst, wir machen es nicht zu langweilig. Aber das ist natürlich ein Thema und dieses ganze Temu, Shein, ihr habt es angesprochen, das sind Themen, die da direkt mit reinspielen. Da müssen wir einen Fokus drauf legen und ich freue mich einfach drauf, dass ihr hier seid und dass wir über so ein paar Themen sprechen könnt und ich auch von euch erfahre, wo ihr eure Weihnachtsgeschenke kauft, weil ohne das lasse ich euch hier nicht weggehen.
Vielen Dank. Jetzt haben wir das schon mal ein bisschen skizziert. Man kann natürlich sagen, so richtig Einkaufsstimmung ist ja vielleicht noch nicht. Und vielleicht sind einige zurückhaltend aus verschiedensten Gründen. Kann natürlich ein Anlass sein, auch über Krisen nachzudenken. Inwiefern denkst du, dass diese gedrückte Einkaufsstimmung, die du gerade skizziert hast, auch mit den multiplen Krisen zu tun hat, die wir gerade erleben?
Ja, wir beobachten deutschlandweit, messen wir so ein bisschen die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten. Da sehen wir natürlich Dellen, das hat verschiedene Gründe, aber die Lage, die politische, weltwirtschaftliche Lage drückt natürlich ein Stück weit. Ich will das nicht alles zu schwarz malen, das dürfen wir nicht. Aber es ist natürlich so, Handel hat viel mit, an was glaube ich, wie geht's weiter, Psychologie zu tun. Und wir beobachten in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren auch immer ein Stück weit, dass der Kuchen des privaten Konsums, der für den Handel am Ende übrig bleibt, dass der konstant bis zurückgeht. Das war während Corona mal ein bisschen was anderes natürlich, weil ihr wisst, da war außer der Highlight, das Highlight Supermarkteinkauf, gab es nicht so viel, da ist es mal hochgegangen, aber es geht immer ein Stück weit zurück. Wir müssen, oder der Handel konkurriert mit ganz vielen anderen Themen, Reisen. Auf der anderen Seite steigen die Kosten, das merken wir alle. Und da ist der Handel doppelt von getroffen. Die Energiepreise steigen. Ich will es nicht zu schwarz malen, weil die Menschen gehen einkaufen, sowohl bei den Lebensmitteln als auch bei den Non-Food oder auch online, ganz klar. Mhm. Aber natürlich, die Lage ist ein Thema und ganz besondere für meine Branche, für die ich verantwortlich bin hier in Hessen.
Also es ist schon steigende Kosten angesprochen. Man könnte natürlich auch Reallohnentwicklung ansprechen. Das heißt, wie viel Geld haben Haushalte eigentlich zur Verfügung? In Frankfurt ist ja eine sehr teure Stadt. Also der Wohnmarkt ist wahnsinnig teuer. Wir haben auch relativ viele Haushalte, die keine besonders hohen Einkommen haben. Gleichzeitig sind die Kosten für Ladenflächen natürlich besonders hoch in Frankfurt. Aber wenn wir noch mal ein bisschen drauf blicken, du hast jetzt schon ein paar Punkte skizziert. Was wäre denn deine Vision für den Handelsstandort Frankfurt? Also wenn du sagen würdest, in 5, 10, 15 Jahren, was muss sich verändern, damit es eine gute Zukunft für diesen Handelsstandort gibt?
Also eine gute Zukunft für den Handel allgemein sehe ich auf jeden Fall, weil der Handel ist in vielen Teilen, das dürfen wir auch nicht vergessen, da schon weltweit, gerade der deutsche Handel und somit auch der hessische Handel in Frankfurt, in vielen Teilen, ich will nicht sagen Champions League, aber um im Fußball-Jargon zu bleiben, das ist schon Euroleague, Lebensmittelhandel auf der einen Seite natürlich, die machen einen ganz hervorragenden Job, das sehen wir daran, dass sie im europäischen Ausland aktiv sind und da Mitbewerbern zeigen, wie Logistik funktioniert. Auf der anderen Seite ist die Eintrittshürde für Lebensmittel hoch hier in den deutschen Markt. Aber natürlich auch unser Non-Food-Handel, von dem wir auch hier im Handelsverband, mit dem wir ganz eng im Austausch stehen, viele Mittelstand geprägte Familienunternehmen, die machen einen ganz tollen Job, passen sich an, wandeln sich immer wieder aufs Neue. Und wenn wir jetzt gerade hier nach Frankfurt gucken, müssen wir natürlich sehen, dass wir eine tolle Stadt, das ist ohnehin, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir haben mit der Zeil, an die jeder denkt, wenn es um Einkaufen geht, einen Standort, der natürlich auch massiv im Wandel ist. Das wissen alle, die in der letzten Zeit mal über die Zeil gelaufen sind. Da passiert sehr viel. Da ist in der letzten Zeit viel passiert. Aber in Frankfurt dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben tolle Einkaufsstraßen, die auch mit dieser ganzen Herausforderung gerade zu kämpfen haben. Und ich glaube, da haben wir auch sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Juwelen, aber da haben wir wirklich tolle, tolle Geschäfte, tolle Standorte, die es zu bewahren, ist das auch falsche Wort, aber zu begleiten gibt, dass wir in 10, 15 Jahren, wie du sagst, wirklich noch gerne sagen, komm, wir treffen uns auf der Leipziger Berger Brückenviertel in Höchst. Also das sind alles wirklich, wirklich Bereiche, da müssen wir ran, da müssen wir genau drauf gucken, weil natürlich, wenn der Handel stirbt und der Handel ein Problem hat, dann haben wir gleich Probleme in der Stadt. Das sehen wir seit Corona vermehrt. Das gab es vorher schon. Corona hat da noch so ein bisschen Brennglas drauf. Ein bisschen ist gut. Sehr das Brennglas draufgelegt, hat die Entwicklung nach vorne gezogen. Wir dürfen nicht vergessen, die Menschen gehen hauptsächlich in die Innenstadt wegen Einkaufen, wegen Shoppen. Und das sage nicht ich als Branchenvertreter. Das sagen wissenschaftliche Institute. Das hat sich ein bisschen verändert. Ganz klar, ja, der Handel braucht neue Nachbarn. Und jetzt müssen wir gemeinsam mal gucken, wer so diese Nachbarn sein können.
Ja. Ich meine, das ist ja ohnehin eine Frage, wie entwickeln sich die Innenstädte? Du hast die Zeil angesprochen. Wenn man als Frankfurter mal abends nach 20 oder vielleicht auch schon nach 18 Uhr über die Zeil läuft, dann hat man manchmal das Gefühl, mein Gott, was ist das für eine Einöde? Also am Tag wahnsinnig lebendig, viele Menschen, eine der, wenn nicht die einkaufsstärkste Straße Deutschlands. Und dann hast du abends da eigentlich nichts mehr. Und da ist ja schon die Frage auch mit Vorbildern aus Spanien, ob man da sozusagen so Ladengeschäfte reinmacht oder so hybride Modelle, Laden am Tag und abends sozusagen so ein Lokal oder ein Restaurant. Ist sowas aus deiner Sicht sinnvoll, also dass man auch so hybride Wege geht, dass man die Innenstadt wieder beleben kann? Ist es eher so ein hybrides Modell, dass zum Beispiel ein Online-Händler dann auch eine Location wirklich in der Innenstadt hat, wo man dann halt die Dinge sich anschauen kann? Oder ist es schon primär wirklich der klassische Handel, Einzelhandel, wie man ihn kennt, der aus seiner Sicht Zukunft hat? Und wo sind dann vielleicht auch die Herausforderungen, dass sich dieser klassische Handel halten kann? Was würdest du dazu sagen?
Gut, der klassische Handel ist immer die Frage, was ist genau der klassische Handel? Das verändert sich ja auch. Wenn wir jetzt wirklich rein auf unsere größte und wichtigste Einkaufsstraße schauen, ist genau das, was du angesprochen hast, das Thema Kooperation. Dafür oder bin ich fester Überzeugung, dass es ohne Zusammenarbeit, Kooperation zwischen verschiedenen Branchen, aber auch zwischen Handel und Industrie nicht geht. Da kommen wir nicht drum rum. Das, was du angesprochen hast, dieses Hybride, ein bisschen Bar, ein bisschen Einkaufen, das ist genau das, was die Zukunft sein wird. Was auch in der Gegenwart natürlich schon ein guter Punkt ist. In dieser Handelsbranche sprechen wir natürlich immer von, am Ende muss Umsatz gemacht werden, weil du hast die Mieten angesprochen auf der, gerade auf der Zeil, die kennen wir alle. Aber es gibt immer mehr, die davon sprechen, wir müssen diese Erlebnisse wieder nach vorne holen. Also nicht Umsatz pro Quadratmeter, sondern Erlebnis pro Quadratmeter. Aber am Ende müssen wir die Umsätze müssen stimmen, auch auf der Zeil. Gastronomie ist natürlich ein wichtiges Thema, ganz klar. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere nicht. Das ist so eine kommunizierende Röhre, Handel und Gastronomie. Und auch in den kleinen Orten. Und wenn wir in die Zukunft gucken, sehe ich auch immer so ein bisschen oder ganz, ganz groß die Verantwortung, nicht in die kleinen Orte, aber die kleineren Einkaufsstraßen, Verantwortung in der Politik, in der Stadt. Da kommen wir auch dazu, dass wir das begleiten. Und es gibt gute Beispiele in Europa oder auch in der Nähe, dass wir kleinere mittelständische Händler, vielleicht auch Online-Händler, die jetzt nur online unterwegs waren, sich verproben lassen. Bei uns in den, das funktioniert vielleicht nicht auf der Zeit, weil Mieten haben wir angesprochen. Du hast ganz viele Themen, da könnte ich jetzt auch das Thema Wohnen ist ja ein Thema bei uns. Und da geht es nicht nur um die Kundinnen und Kunden. Es arbeiten in Hessen 200.000 Menschen für den Handel, das dürfen wir nicht vergessen. Und die müssen ja natürlich zu ihren Orten kommen. Und gerade in Frankfurt ist es ein Thema, einer von vielen Themen.
Vielleicht, bevor wir zu den gesellschaftlichen, politischen Rahmenbedingungen kommen, nochmal konkret auf das Thema Einzelhandel geblickt. Frankfurt sieht sich ja immer gerne so als kleinste Metropole der Welt, als sehr pulsierendes Zentrum in nicht nur der Rhein-Main-Region, sondern auch in Deutschland, in Europa. Entsprechend müssten wir ja auch bei innovativen Konzepten, einige habt ihr beide schon angesprochen, vorangehen. Ist das so? Sind wir hier am Handelsstandort Frankfurt eher ein Ort, eine Region, die vorangeht in der Konzeption von innovativen Angeboten? Oder hinken wir da ein bisschen hinterher? Und je nachdem, wie da dein Befund ist, ist das auch eine Parallele dann zur kommunalen und regionalen Politik? Oder ist da vielleicht auch eine Diskrepanz?
Ja, also aus meiner Sicht ist Frankfurt, Hessen sowieso auf der Eins, ganz klar. Aber du hast angesprochen, man muss natürlich kritisch sich den Standort anschauen. Es gibt viele Punkte, die wir in Frankfurt gemeinsam, ohne da jetzt Fingerpointing auf eine bestimmte Bereiche, aber die wir gemeinsam verbessern müssen. Du hast es gerade angesprochen, was machen wir mit der Zeil nach Ladenschluss? Da kann man, das, was meine Vorgänger immer schon gesagt haben, seit Jahren Sicherheit, Sauberkeit. Also das ist ein Punkt, den wir immer wieder gespiegelt bekommen. Das ist ein wirklich großes Thema hier bei uns in Frankfurt. Da müssen wir ran. Wir haben, ich habe es angesprochen, diese Möglichkeit, wirklich sich verproben zu lassen, Handelsunternehmen. Und das ist aus meiner festen Überzeugung gar kein Eingriff in den Markt. Das ist ein kuratiertes Verproben. Das machen Städte wie Paris, aber das machen auch Städte in unserer Nachbarschaft, die wirklich sagen, wir haben hier vielleicht sogar städtisch eigene Gebäude, in denen wir sagen, komm mal zu uns nach Frankfurt, versucht das mal ein halbes Jahr, weil diese Markteintrittshürden unheimlich groß sind, wenn wir gerade Miete, wir haben
Verproben, vielleicht um mich kurz zu unterbrechen, das bedeutet so eine Art Testlauf für einen Konzept.
Genau. Du hast ein halbes Jahr Zeit, du hast eine Idee, du bist vielleicht ein reiner Onliner oder es funktioniert in einer anderen Stadt gut, dann komm doch mal nach Frankfurt. Das muss aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht, das muss funktionieren, da muss man sich Gedanken zu machen, Das bin ich der festen Überzeugung, dass das funktionieren kann. Wir haben das Thema Mobilität, Erreichbarkeit immer wieder in Frankfurt als großes Thema. Das wird von Wahl zu Wahl, egal in welcher Runde, haben wir das im Fokus. Dieses Thema wird mir viel zu lagerlastig, will ich mal, wenn man es so sagen kann, diskutiert. Und inzwischen denkt ganz Deutschland, das ganze Rhein-Main-Gebiet, nur noch Frankfurt, das funktioniert ja nicht, weil da komme ich nicht mehr hin, egal wie Auto, Bahn, Fahrrad. Also das müssen wir gemeinsam diskutieren und die Ideologie muss da aus der Diskussion weg. Und die Ängste, Sorgen, Nöte von Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber vor allem der Wirtschaft, müssen ernst genommen werden. Und man muss mit den Personen vor Ort diskutieren, sprechen und sie mitnehmen. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen ein bisschen nachholen.
Das ist in der Tat so. Das sind aber vor allem natürlich auch politische Rahmenbedingungen, die jetzt Einzelhandels, Gewerbetreibende natürlich nur bedingt beeinflussen können. Durch Lobbyarbeit natürlich, durch die Unterstützung von euch. Aber das heißt, du würdest der Handelsstandort Frankfurt jetzt mit Blick auf den Handel konkret auf die 1 setzen. Das bedeutet also, wenn jetzt beispielsweise die großen Warenhäuser, die Transformation, die Konzepte in den kleinen inhabergeführten Geschäften, da würdest du sagen, sind wir innovativ und ganz vorne dabei.
Ja, natürlich, ich sage immer, wir sind die Besten in Frankfurt und in Hessen sowieso. Aber ja, man muss da schon realistisch reingucken und gucken, wenn Ketten oder Unternehmen nach Deutschland kommen, ist Frankfurt da die Nummer 1? Weiß ich nicht, ob Frankfurt da die Nummer 1 ist. Wir bekommen jetzt einen großen japanischen Modehändler nach Frankfurt. Da war Frankfurt nicht die Nummer 1. Ist gut, es passiert was in Frankfurt. Es kommen viele nach Frankfurt, das ist ganz klar. Wir sehen das bei den Touristen aus dem Ausland. Da ist Frankfurt Station Nummer 1, liegt natürlich auch an einem anderen, so ist es, liegt am Flughafen. Aber wir sind eine Stadt, Shopping Destination in Frankfurt. Das ist so, aber das ist auch nicht gegeben. Also da müssen wir arbeiten und wir haben, wie gesagt, wir haben Mittelständler, wir haben große Ketten, wir haben Kaufhaus, da werbe ich auch immer für, kaufen Warenhäuser. Na, die sind gut und es ist auch in Zukunft werden wir ein starkes Kauf- und Warenhausangebot in Frankfurt, aber auch in ganz Hessen haben, weil okay. Ja, das ist nicht, wie viele sagen, das ist was von gestern. Nee, das ist auch Pop-up-Stores aktuell sind ja nichts anderes wie das nachgebildet in klein oftmals.
Stimmt. Also interessant, das würden jetzt viele wahrscheinlich, wenn man so eine Umfrage auf der Straße machen würde, als steile These sehen, dass all diese großen Kaufen Warenhäuser noch
alle nicht, würde. Jan, so. Alle nicht, aber ich
einige, spreche jetzt einige gute Konzepte.
Okay. Von gute Konzepte in Mittelständen in Hessen, aber auch gerade hier bei uns in Frankfurt.
Okay, und wie würdest du sagen, das ganze Thema E-Commerce, klar, das ist eine riesige Revolution, hoffentlich bringt es auch eine Transformation mit sich. Inwiefern beeinflusst das den Handel? Also natürlich ist da ein Konkurrenzverhältnis da ein Stück weit, aber du schüttelst schon so ein bisschen den Kopf. Genau, also inwiefern sozusagen über dieses, was offensichtlich ist, hinausgehend, also dass man jetzt plötzlich riesige Anbieter hat, die von heute auf morgen alles liefern, wie beeinflusst das quasi den Einzelhandel konkret auch vor Ort? Und was passiert da vielleicht auch schon an der Schnittstelle?
Dadurch, dass das die Kundinnen und Kunden beeinflusst, beeinflusst das auch den Handel. Also das ist, glaube ich, klar. Wir sind ja mitten in der Transformation. Das ist ja nichts, was auf das wir warten. Und da müssen wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Ich glaube, dieser reine Versorgungseinkauf, den gibt es nicht. Das wissen wir alle bei uns. Das kann man, oder sieht man an einem selbst. Das kann man auch online schnell abhandeln. Der Handel setzt sich damit auseinander und das bedeutet nicht, also vielleicht nochmal so ein paar Zahlen zum E-Commerce, der ist ja von 19 bis jetzt massiv gewachsen, aber diese Wachstumsraten, die wir so während der Zeit hatten, in der wir nicht einkaufen gehen konnten, diese Wachstumsraten gibt es ja nicht mehr. Wir sind auf einem hohen Level angekommen, aber wir gehen davon aus, dass diese Wachstumsraten nicht mehr weiter bis zum Unendlichen zu steigern sind. Es kommen viele Unternehmen zu uns, die unterstützt werden über verschiedene Programme bei uns. Wir sind in der Gründungsberatung sehr aktiv Und da ist es nicht das Erste, dass wir sagen, mach mal einen Online-Shop auf. Weil das ist nicht das bedeutet nicht Digitalisierung. Das ist kann eine Möglichkeit sein. Wir haben aber auch verschiedene Plattformen, auf denen man sich engagieren kann, beziehungsweise mit denen man arbeiten kann. Und wichtig ist, da darf man nicht die Augen und Ohren vor verschließen. Wir haben es, oder ihr habt es in der Anmoderation gesagt, es sind aktuell bei uns Mitspieler im Markt, die unreguliert schalten und walten können. Und das sind Plattformen aus China vornehmlich. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem für den Handel. Das ist aber, wenn man da noch eine Schublade weiter höher geht, auch so ein bisschen demokratietheoretisches Problem, weil alle wissen, dass da nicht sauber gespielt wird. Das Regierungspräsidium in Darmstadt sagt, 95% der Ware, die da ankommt, ist Schrott. Und Schrott im Sinne von gefährlich und nicht zugelassen für den europäischen Markt. Wir bekommen 400.000 Pakete täglich in den deutschen Markt gespült. Und dann kann man natürlich ein Verständnis dafür haben, ja, das kann der Zoll nicht kontrollieren. Aber wir gehen so weit und sagen, ja, aber es muss der Zoll kontrollieren. Weil das ist keine Entschuldigung. Und parallel dazu ist es so, Verbände, das wisst ihr auch, wenn ihr mit Verbänden sprecht, und Wirtschaftsverbände sagen immer, naja, die Bürokratie steigt. Aber wir können das an konkreten Beispielen belegen. Und wenn wir diese Maßnahmen, unser Präsident sagt immer, er ist Leiterbeauftragter und Ersthelfer und Fahrstuhlbeauftragter, das ist er nicht, weil er darf nicht alles auf einmal sein, aber das so als Beispiel. Aber wenn wir dann Marktteilnehmer haben, die überhaupt nicht kontrolliert werden, oder wenn das Veterinäramt zu uns in die Märkte kommt und sagt, wir kontrollieren jetzt die Schminke, will ich nicht sagen... Wenn ich schon auswerfe, ich die Gläser um. Da will ich nicht mit sagen, dass das eine nicht zu Recht kontrolliert wird, aber wenn wir dann parallel wirklich Mitspieler haben, bei denen, die das unterlaufen können, ohne Konsequenzen, wir wissen, ich weiß auch, die EU hat das jetzt auf dem Fahrplan, die geht das an, das ist ganz wichtig, aber wir können da nicht warten auf heute oder morgen. Wir müssen gerade an die Händler ran, ja, wir müssen unsere Hausaufgaben auch machen, ja, wir stellen uns dem allen, aber... Mitspieler, die dem nicht unterworfen sind, das ist nicht in Ordnung.
Gedacht, dass Jeff Bezos in dem Zusammenhang mal der Gute sein wird, auch mit Blick auf andere US-amerikanische Milliardäre. Du hast, wie ich nachvollziehen kann, finde auch zu Recht gesagt, der Handel bestimmt so ein Stück weit auch den Puls einer Stadt, das Leben, das Stadtbild. Gleichzeitig habe ich dich aber so ein bisschen verstanden. Also vieles von dem, was es heute gibt, wird es auch in Zukunft geben und ist auch bewahrenswert. Würdest du dann sagen, das Stadtbild in deiner Vision der Zukunft des Handels und damit verbunden auch einer Stadt der Zukunft ist eigentlich sehr nah an dem, was wir haben und sollte bewahrt werden? Oder würdest du sagen, mit dem Wandel des Handels ergibt sich auch ein Wandel des Stadtbilds ein Stück weit?
Ja. Die Städte sind ja aktuell im Wandel. Wir begleiten das auf hessischer Ebene im Bündnis für die Innenstadt. Da schauen wir das an. Da sind ganz viele Mitspieler. Das habe ich jetzt heute schon sehr, sehr strapaziert, das Wort. Da sind ganz viele Partner bei, die sich gemeinsam angucken, wo wollen wir denn hin in der Innenstadt. Also viele Innenstädte kommen jetzt dazu, weil wir haben die Kauf- und Warenhäuser angesprochen, die es dann teilweise auch nicht mehr gibt. Die Bibliotheken werden reingeholt in die Innenstädte. Das bin ich ein riesiger Fan von. Und ich glaube auch, dass diese identitätsstiftende Orte in die Innenstädte müssen. Also wir wurden vor einer Zeit gefragt, was haltet ihr davon, wenn eine Grundschule auf die Zeil kommt? Da habe ich gesagt, ja, finde ich super gut. Da haben viele dann die Augen vertreten. Da habe ich gesagt, was will denn der Verbandsmann jetzt mit einer Grundschule auf der Zeil? Du weißt, wie es auf der Zeil aussieht. Wir brauchen identitätsstiftende Orte. Ob das jetzt eine Grundschule, vielleicht ist es auch eine Berufsschule. Abgesehen davon, dass wir Schulen brauchen und Lehrerinnen und Lehrer, warum nicht auf der Zeil? Klar, Handel im Erdgeschoss wird in den Einkaufsstraßen Nummer eins sein. Wir brauchen andere Orte, wir brauchen die Bibliothek, die Schulen, wir brauchen neue Nachbarn, ich habe es gesagt. Dann ist auch immer wieder ganz schnell die Frage danach, wir haben ja ein Wohnungsproblem, das haben wir angesprochen, holen wir die wieder in die Innenstädte? Da gibt es auch viele Fans von, da sage ich, Vorsicht, weil wir mit Wohnen in den Innenstädten Zielkonflikte uns in die Innenstädte reinholen.
Das ist so.
Und das wird uns das Problem nicht lösen. Wir hatten das ähnliche Thema auch kurz vor Corona, da hat die Landesregierung gesagt, komm, wir gucken uns mal die Flachmänner landesweit an, also die Supermärkte, lasst das doch mal mit Wohnbebauung machen, drüber setzen. Und dann sagen wir, naja, das machen wir ohnehin in den Innenstädten schon, weil da die Grundstückspreise so hoch sind. Da müssen wir gucken, wie wir hinbekommen. Aber auf dem Land will, glaube ich, niemand über dem Supermarkt wohnen. Das muss man auch sagen, weil das ist ein Thema. Und wenn wir diese, wir nennen das heranrückende Wohnbebauung in den Innenstädten haben, Innenstädte leben ja davon, dass was los ist, dass wir einen Markt haben, dass was passiert, Weihnachtsmarkt etc. Die Wohnungen dort werden nicht dazu führen, dass wir da weniger Konflikte haben. Und ich glaube, auch das Potenzial von Wohnungen in den Innenstädten in Frankfurt oder in der Innenstadt in Frankfurt reicht bei weitem nicht aus, um den Bedarf zu decken. Also darum, ja, grundsätzlich müssen wir darüber sprechen, wie wir das in der Innenstadt hinbekommen. Das Wohnen, es wird aber nicht die Lösung des Wohnproblems sein. Und nochmal, es wird zu Zielkonflikten kommen. Wir haben dieses Thema TA-Lärm, also wirklich dieses, wie viel Lärm darf denn produziert werden von der Gastronomie, vom Handel, der muss ja angeliefert werden. Gastronomie macht dann vielleicht noch im anderen Maße das Thema. Und wie läuft es dann da? Ich kaufe mir oder miete mich in eine Wohnung ein und die entsprechenden Mietpreise in Frankfurt wurden angesprochen. Also da werden wir Diskussionen gemeinsam austragen müssen, ja.
Ja, ich fand das ganz spannend. Du hast schon mal einen Punkt gebracht, den auch Michael Erhardt in der Folge zur Industriepolitik in Frankfurt angebracht hat, die Bürokratie. Also einerseits sind ja Regulationen auch gerade im Handel wichtig, wenn wir an Menschenrechte denken, an Arbeitsstandards und. Gleichzeitig gibt es aber schon auch eine Fetischisierung der Bürokratie, die du skizziert hast. Und da war Michael Erhardt durchaus auch ganz nah eigentlich dabei, dass wir Bürokratie abbauen müssen und mal ein bisschen ins Doing kommen, mehr handeln letzten Endes oder in diesem Falle wortwörtlich mehr Handel wagen. Was ich vielleicht noch ein bisschen zu diesem Punkt digital, lokal sagen wollte, also wir haben das tatsächlich, gibt es ja in beiden Welten irgendwie Vorteile. Also wenn ich jetzt bei einem Online-Händler bestelle, dann habe ich relativ kulante Rückgaberechte. Also ich kann als Kunde, als Kundin vielleicht mir auch erstmal was anschauen. Ich habe einen langen Arbeitstag, ich wohne vielleicht in Vorort von Frankfurt, kann mir erstmal die Sachen angucken und entscheide dann, okay, ich schicke was zurück. Du hast aber natürlich gerade, und das hast du angesprochen, dieses Identitätsstiften hast du damit halt gar nicht mehr. Und ich erinnere mich, Jan und ich waren vor ein paar Monaten, waren wir Kleidung shoppen hier auf der Zeil zusammen. Und dann hast du halt Leute, die du halt ansprechen kannst. Das sind dann nette, manchmal auch ein bisschen schrullige, aber durchaus irgendwie sympathische VerkäuferInnen. Mit denen kannst du ins Gespräch kommen, mit denen kannst du irgendwie eine Händlerbeziehung aufbauen, sozusagen als Kundin. Und das ist halt schon was ganz anderes so. Und deswegen, glaube ich, hat das seine Berechtigung in der Verbindung mit diesen identitätsstiftenden Charakteristika, die du angesprochen hast. Also, dass man Schulen mit reinholt, dass man Bibliotheken mit reinholt, das finde ich sehr überzeugend. Jetzt haben wir ja so ein bisschen auch den Ruf nach Kultur- und Freizeitangeboten auf der Zeil. Der wird ja offenbar immer lauter. Und da würde ich auch Jan mal anschauen, denn die Volkshochschule ist ja der größte Weiterbildungsträger in Hessen, glaube ich.
Das stimmt. Und du schaust mich an, weil du jetzt von mir erwartest, dass ich das Problemlöser hier finde, ja? Wenn es doch sein Job ist.
Ja, ich würde dich mal fragen, seid ihr da nicht eigentlich auch in der Verantwortung, mal ein Angebot
zu machen? Nein, also das ist natürlich vollkommen richtig. Ich meine, ich nehme schon auch wahr, dass es einen Ruf gibt, gesellschaftlich von denjenigen, die sich auch mit den Themen befassen, dass dort eben Bildungs-Freizeitangebote auf der Zeil, in der Innenstadt, in den Einkaufszentren gemacht wird, um dann eben auch, sag ich mal, unterschiedliche Bedarfe zu decken, eine Sogwirkung zu entfalten, miteinander auch in Beziehung zu treten und eine lebendige Innenstadt auch zu schaffen. Das ist schon so. Und es ist auch so, dass wir da durchaus auch uns in der Verantwortung sehen, auch an diesem Problem, an der Problemlösung mitzuwirken. Und es gibt Überlegungen. Also ich kann dazu jetzt aktuell nichts Offizielles oder Konkretes sagen. Aber es gibt natürlich Einrichtungen wie die Stadtbücherei, wie die Volkshochschule und auch vielleicht einige andere Einrichtungen aus dem Bildung-, Freizeit-, Wissensbereich der Stadt Frankfurt, die da natürlich in konzeptionelle Überlegungen einsteigen, um da ihrer gesellschaftlichen Verantwortung auch gerecht zu werden. Und ich glaube, das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, dass sich auch zeitnah die Politik dazu verhalten wird müssen. Also wir stehen ja auch vor einer Kommunalwahl 2026, da sollte das eigentlich ein Thema sein, finde ich. Ja, es gab schon mal so ein paar vorsichtige Überlegungen zum Karstadt, aber da ist dann überhaupt nichts draus geworden, weil sich niemand dieses Themas angenommen hat. Was da meiner Meinung nach fehlt, ist eine Vision. Ja, es braucht eine Vision. Und die liegt jetzt aktuell so noch nicht vor, außer die etwas lieblose Variante, dass man einfach ein altes Kaufhaus umbaut. Aber ich glaube, da muss schon ein bisschen mehr was Elektrisierendes noch dabei. Und ja, dann wäre das auf jeden Fall ein Thema.
Ich glaube, ein Aspekt, den dürfen wir nicht außer Acht lassen, weil wir natürlich immer über Handel, Wirtschaften, Austausch von Ware, Dienstleistungen sprechen. Handel ist ja noch ein Stück weit mehr, weil wir immer über dieses Thema, am Ende muss Geld verdient werden. Handel ist ein Treffpunkt, das war schon immer so. Und ein Austausch, das hat ja auch ein Thema, warum haben wir uns als Verband beworben, Teil des World Design Capital zu sein 2026, weil wir uns wirklich hier sehen, wirklich als Branche, in der man sich trifft. Und wenn man wirklich bei uns in der Stadt mal gucken, wo trifft sich der Sachsenhäuser und der Bockenheimer mit dem Nieder und dem Eschersheimer? Mhm. Das sind nicht viele Orte in der Stadt. Und das sind die Einkaufsstraßen in den Stadtteilen. Das ist die Zeil und das Waldstadion. So.
Die Fovi.
und die Fovi bei uns am Eck. So. Aber genau, das natürlich. Also das ist so und das dürfen wir nicht vergessen. Und darum kommt diesem ganzen Thema ein unglaublich wichtiger Part. Und du hast es ja auch angesprochen. Ja, du siehst, es sprudelt dann aus mir raus und ich habe dann viele starke Themen oder viele starke Meinungen. Wir müssen dieses Thema Hauptfache unbedingt angehen. Und wir haben lang darüber gesprochen.
Mit einem großen Wurf und nicht nur mit ein paar Parkbänken hier.
Ja, aber ganz realistisch wird der große Wurf nicht kommen die nächsten Jahre. Aber immer nur darüber zu sprechen. Und ich finde das super wichtig, dass alle beteiligt werden. Und auch wir fordern, dass wir beteiligt werden. Und wir mischen uns ein und dass die Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden. Aber wir müssen auch endlich mal ins Umsetzen kommen. Und das ist so ein Beispiel, für das ich immer nur werben kann und für das wir uns einsetzen.
Ich glaube, Günther Mohr hatte jetzt gerade in der FAZ einen Beitrag, wo er das mal gegenübergestellt hat. Die Beteiligung habe 160.000 Euro gekostet, der Fahrstuhl würde 100.000 Euro kosten. Ist vielleicht ein bisschen Äpfel und Birnen vergleichen, weil die Beteiligung schon wichtig ist. Aber in der Tat ist natürlich die Frage, wann kommt der große Wurf? Ich glaube, da hast du die Zeitdiagnose eher so 10, 15 Jahre. Also dann vielleicht doch nicht ganz so schnell. Aber wir sind ja ein Zukunftspodcast.
Absolut.
Ja, du hattest gefragt, wo wir unsere Geschenke kaufen. Vielleicht das nochmal kurz. Also Hauptwache ist das tatsächlich ein Anziehungspunkt, auch nach wie vor. Aber für mich ist tatsächlich so eine Mischung aus Online und Innenstadt. Und dann sind es aber vor allem...
Nein, absolut auch da. Also du hast ja auch das Thema Retouren. Das ist halt, wir könnten einen ganzen Podcast über Retouren, müssen die kostenlos, sind sie kostenlos, was hat das für das Thema Nachhaltigkeit?
Ja,
auch so. Also, auch jeder hat selber Verantwortung, muss ich 7 Hosen bestellen und 8 wieder zurückschicken? Also, das ist aber würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ist nur wichtig, dass wir da
Nachhaltigkeit ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ja auch viel einfach von den Retouren vernichtet wird. Aber was ich tatsächlich da auch beobachte, und das ist nochmal zu diesem Punkt Identitätsstiften, das sind eigentlich immer dieselben Läden, die ich anvisiere und dann da zumindest so eine habituelle oder keine Ahnung, spirituelle Verbundenheit spüre, selbst wenn ich jetzt die VerkäuferInnen vielleicht gar nicht alle kenne, wenn es ein größerer Laden ist, aber das ist schon so. Ja, Sven, wir haben jetzt schon viel über Handel gesprochen. Wir sitzen ja hier im Handelsverband Hessen und vielleicht wollen wir nochmal kurz ein bisschen grundsätzlich einsteigen, was eigentlich, du hast ja, ich meine, die ZuhörerInnen haben es jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen in deinen Antworten, aber lass uns doch noch mal kurz über die Aufgaben und eure Themen aktuell sprechen, ganz allgemein.
Also ganz allgemein sind wir eingebunden in das Netzwerk der Handelsverbände in Deutschland. Wir haben in Berlin, in Brüssel unsere Dependancen, hören die Kollegen nicht gerne, unsere Büros natürlich, weil das Thema EU-Gesetzgebung und was vom Bund kommt, natürlich zentral für viele Unternehmen ist. In Hessen sind wir hier verantwortlich. Wir sind Tarifpartner tatsächlich. Also wir verhandeln mit unserem Tarifpartner Verdi alle 1 bis 2 bis 3 Jahre die Tarifverträge im hessischen Einzelhandel haben wir jetzt jüngst abgeschlossen. Wir sind Branchenvertreter, wir sind Lobbyverband, wir sind Wirtschaftsvertreter. Wir haben 20 Kolleginnen und Kollegen hier in Frankfurt sitzen, haben in Marburg und in Kassel noch Büros und setzen uns für die Belange des Handels der Innenstadt ein. Jüngst haben wir, das haben auch viele mitbekommen, in Hessen einen Leuchtturm geschaffen mit unserem Hessischen Ladenöffnungsgesetz, dass wir endlich im Jahre 2024 auch ankommen und in kleinen Einheiten digital, personallos und auch sonntags einkaufen können. Das ist ein großes Kopfschütteln, gerade der internationalen Gäste, warum das nicht möglich ist. Das ist möglich. Aus unserer Sicht wäre es auch auf größeren Einheiten möglich gewesen. Wir haben in dem Gesetz eine Quadratmeterbegrenzung. Das sind wirklich klassische Themen, für die wir uns einsetzen, für die wir kämpfen und für deren oder wo wir die Interessen unserer Mitglieder sehen und dort auch wiederfinden wollen.
Sven, du bist Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen. Anfang 40, bist in einer verantwortungsvollen Position. Wie war dein Weg hierher? Wie bist du in diese Position gekommen? Was fasziniert dich auch an deinem Job? Was treibt dich an?
Ich habe Volkswirtschaftslehre in Mainz studiert, habe da angefangen und da hat man einen Studijob gesucht und habe tatsächlich bei meinem Vorgänger angefangen und hat gesagt, naja, das mache ich mal. Komme tatsächlich aus einer Familie, eher Hotellerie bzw. Gaststätte und habe das da von der Pike auf mitbekommen, bin nach der Grundschule nach Hause gekommen, meine Mutter hat mitgeholfen bei meinen Großeltern, habe am Tisch in der Gastro in Wiesbaden meine Hausaufgaben gemacht und habe das immer so mitbekommen, wie das ist, so im mittelständischen, kleinen, in der Wirtschaft tätig zu sein. Habe VWL studiert, war dann im Ausland auch mal ganz kurz, also in Mainz zum Studium und in Paris. Und bin wiedergekommen und habe nach dem Studium das Angebot bekommen, im Verbandsumfeld zu arbeiten. Nicht für einen Handelsverband, wir haben auch ein Bildungszentrum und eine kleine Beratung. Und habe da so angefangen und habe ganz viele Stellen so im Verbandsumfeld begleitet. Habe mit 16 tatsächlich auch mal im Handel gearbeitet, beim Rewe, damals noch minimal an der Kasse. Samstags einzusteigen ist ein Spaß, kann ich jedem empfehlen. Also das ist Verantwortung tatsächlich. Ja, und irgendwann hat man dann gesagt, kannst du dir das vorstellen, hier die Verantwortung für Hessen zu übernehmen? Mit großer Freude habe ich das gemacht. Dann kam ganz schnell Corona. Da mussten wir im Team zeigen, für was der Verband da ist und was wir machen können. Ich glaube, das haben wir im Team ganz gut hinbekommen, weil ihr könnt euch vorstellen, dass da ein bisschen was den Handel betroffen hat. Und jetzt bin ich im 5. Jahr in Verantwortung hier im Verband und es wird nicht langweilig, weil die Themen im Verband natürlich die Themen sind, die den Handel umtreiben.
Die Rolle Frankfurts in Hessen ist ja manchmal nicht ganz konfliktfrei und unproblematisch, geht, glaube ich, brancheübergreifend in jedem Bereich, in der Politik, im Sport, in der Kultur und natürlich eben sicherlich auch, vermute ich mal, in der Handelspolitik. Kannst du sagen, wie groß der Anteil deiner Arbeit für den Frankfurter Handel und wie groß der Anteil deiner Arbeit für den Handel im restlichen hessischen Land ist? Oder es ist natürlich kein Gegensatz, wirst du sagen, vermute ich mal. Aber ist das schon gleich verteilt oder ist Frankfurt schon auch der große Schwerpunkt?
Also da setzen wir so ein bisschen oder ja, beide die Pistole so auf die Brust und da werden die Vertreterinnen und Vertreter oder mein Ehrenamt, weil ja, der Verband, das darf man ja nicht vergessen, ist ja ehrenamtlich aufgebaut. Die werden sagen, naja, vielleicht ist der Main-Kinzig-Kreis ein bisschen weniger oder der Vogelsberg ein bisschen mehr. Wir haben ganz starke Kollegen, die in Nordhessen vor Ort aktiv sind. Klar, also ich bin Hesse in dem Fall und der Weg nach Wiesbaden ist mir da sehr nahe, lebe aber tatsächlich in Frankfurt. So. Und Frankfurt ist, das ist nicht die Landeshauptstadt, aber wir sind die größte Stadt hier und es passiert viel und wir sind im ganz engen Austausch mit der Wirtschaftsdezernentin hier in Frankfurt. Das liegt auch einfach an der an der Nähe, das muss man auch einfach sagen. Will aber nicht damit sagen, dass wir in den anderen Städten das weniger machen. Dafür haben wir ein super starkes Team. Ich habe gesagt, wir sind ungefähr 20 Leute, die verschiedene Aufgaben haben bei uns. Und wir teilen das uns auf und gucken, dass wir regional stark vertreten sind. Zur Wahrheit gehört aber auch die Konzentration im Handel, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also bevor ich angefangen habe, gab es einen Einzelhandelsverband Darmstadt, einen Einzelhandelsverband Offenbach. Das gibt es ja heute nicht mehr, weil die Konzentration im Handel auch entsprechend ist. Und darum müssen wir zusehen, dass wir von unserem Büro in der größten Stadt in Hessen da starke Interessensvertretung im ganzen Bundesland. Und dafür stehe ich. Also Hessen da tatsächlich an Nummer eins, aber Frankfurt liegt mir am Herzen.
Vielleicht kannst du am Ende unseres Gesprächs nochmal kurz auf die Zukunft blicken und auf deine Vision. Das hast du am Einstieg zu unserem Gespräch schon mal skizziert, aber was wären letzten Endes Wege, die zu gehen sind, wenn man jetzt ein bisschen in die nächsten 10, 15 Jahre schaut? Wer kann auch vielleicht diese Stellschrauben drehen? Das ist natürlich die Politik, aber das sind ja oftmals auch lokale und regionale Akteure. Habt ihr Allianzen? Ihr seid ja in der Konfliktpartnerschaft oder Sozialpartnerschaft natürlich auch mit Verdi eng verbunden. Ist das auch irgendwie ein Partner, der euch hilft? Oder ist es doch eher der Tarifkonflikt, sage ich jetzt mal, oder gibt es Allianzen hier in Frankfurt in der Region, die dir helfen bei der Vision des Handels 2040, sage ich jetzt mal. Was wäre da deine Vision?
Das ist natürlich eine unglaublich lange Zeit, auf 2040 zu schauen. Zunächst mal ist es, glaube ich, eine riesige Aufgabe auch für uns oder für den Handel, noch weiter die Bedeutung unserer Branche für die Gesellschaft, für die Städte herauszustellen. Will sagen, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir machen in Hessen 57 Milliarden Euro Umsatz. Wir haben über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wenn wir im Gespräch sind, auch mit der Politik, ist das immer so ein bisschen, naja, wir haben 17.000 Arbeitsstätten und haben da das Thema Energie als Beispiel. Energiekosten. Wenn natürlich eine Branche mit 17 Standorten da Probleme hat, hat das nochmal einen anderen Wumms. Das ist so ein bisschen die Herausforderung jetzt für uns, weil das ist so meine Vision, nicht bis 40, aber in der näheren Zukunft. Wir dürfen nicht vergessen, in Hessen der zweitgrößte Arbeitgeber ist ein Handelsunternehmen. Der Flughafen Nummer 1, ein Handelsunternehmen, das wissen viele gar nicht. Darum müssen wir dem Handel diese Bedeutung auch zuteilwerden lassen, die er verdient hat, weil Versorgung der Bevölkerung etc. Wir haben das alles angesprochen. Und wie wir in Zukunft einkaufen werden, haben wir vorhin gesprochen. Wir erwarten von Politik, dass das gesehen wird. Wir erwarten, dass wir gemeinsam oder wir erhoffen uns dieses Thema. Lasst uns das versuchen, verproben. Der Handel braucht neue Nachbarn. Allianzen sind natürlich. Wir müssen mit der Industrie enger zusammenarbeiten. Das Thema ohne Gastro gemeinsam. Oftmals sind diese Grenzen ja auch verschwommen. Kultur viel enger. Wir sehen es ja auch in Frankfurt. Da gibt es jetzt ein Gastro-Beispiel, dass die junge Oper in einer Off-Location agiert, die mit der Gastro zusammenarbeitet. Da gibt es ja auch im Handel ganz viel hier. Es kann was gekauft werden. DJ legt auf, aber dann ruft das Ordnungsamt an, dass es dann zu laut ist. Das ist ein Thema. Die Partnerschaft, Tarifpartnerschaft mit Verdi, muss man wirklich sagen, müssen wir ausbauen. Also über das Thema Tarif hinaus. Wir haben gemeinsame Themen, die wir angehen müssen. Wohnen auf der einen Seite, das Thema Betreuung auf der anderen Seite. Wir haben ein massives Problem. Also du willst über Visionen sprechen. Ich spreche jetzt so ein bisschen über die Themen, über die Herausforderungen, Probleme. Das Betreuungsthema ist ein riesiges Thema. Das sehen wir im Handel. Für uns reicht es nicht bis 17 Uhr, für uns reicht es nicht von Montag bis Freitag. Wir brauchen den Samstag. Wir bekommen dann gesagt, wer soll das bezahlen? Wo bekommen wir die Menschen her, die Fachkräfte her, ja. Die unsere Kinder dann auch betreuen? Also das sind diese Herausforderungen. Und wenn du siehst, wirklich Vision, den Handel als Treffpunkt, als Ort der Versorgung, als Ort der Inspiration, das wird wichtiger. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass unsere große Einkaufsstraße da einen starken Part spielen wird. Aber auch ganz wichtig, dass die Stadtteile gestärkt werden. Da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir uns in den Stadtteilen bewegen und in diesen Leipziger, wie sie alle heißen, Berger Straße, das Bild wird sich weiter verändern. Wir haben vom Bewahren vorhin gesprochen. Keiner will was bewahren in dem Sinne, aber es ist wieder dieser Ort, an dem man sich trifft, sei es Kaffee zum Shoppen, ihr wart gemeinsam einkaufen. Das ist total wichtig und da sehe ich eine gute Zukunft, um in euren Worten zu bleiben.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, dass du hier ja nun als Handelsvertreter, auch ein Stück weit als Lobbyist in dieser Sache sprichst. Und ganz anders als so ein bisschen das Vorurteil ist jetzt überhaupt nicht in Gewinnsteigerung und so weiter redest und Deregulierung, sondern dass du halt tatsächlich die Lebensqualität in der Stadt als Ziel auch verfolgst und da die Rolle des Handels sehr stark drin siehst und dem würde ich voll folgen und zustimmen. Und insofern die Konzepte für den Einzelhandel, für die Innovation, die liegen vor. Sie müssen umgesetzt werden, aber im Großen und Ganzen fehlt es dann eben an den Rahmenbedingungen, die halt auch in ganz vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens irgendwie ein großes Problem darstellen. Wohnraummangel, du hast es genannt, Wohnraumpreise, Mietpreise, Betreuungsmangel, Sicherheit und Sauberkeit und natürlich die Mobilität in der Stadt. Das sind eben die 3, 4, 5 größten Probleme, die alle FrankfurterInnen in ihrer Mehrheit auch immer auf diesen Platz setzen. Und insofern ist es dann vielleicht auch ein Plädoyer an alle da draußen, die uns auch hören, sich da in dieser Richtung zu engagieren, dass Frankfurt da eben auch eine gute Zukunft hat. Und das ist das Beste, was man für den Handel tun kann. So habe ich dich verstanden.
Da hast du mich genau richtig verstanden. Aber wenn die Vorlage so, so gibst, natürlich, Bürokratie haben wir angesprochen und das Thema Deregulierung und am Ende muss das bezahlt werden. Also da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Und wir können auch lang diskutieren über das Thema konsumfreie Räume. Die sehe ich aber halt nicht auf der Zeil in dem Maße, wie das vielleicht ein paar andere sehen, weil am Ende ist es wirklich ein Wirtschaftsstandort. Wir kennen die Bodenpreise vor Ort. Also das gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu. Also es ist nicht schwarz und weiß. Und auch das Thema, wie wir Lobbyarbeit betreiben, denken wir uns dabei was, dass wir wirklich auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und das soll wirklich bedeuten, auch die Themen des Partners oder der Politik zu sehen und da auch die Beschränkungen zu sehen und da auch wirklich ganz offen und ehrlich unsere Themen anzusprechen. Und am Ende stehen wir für einen Wirtschaftszweig. Was heißt am Ende? Vor allem stehen wir für einen Wirtschaftszweig Handel, von dem wir, wie ich es vorhin ja versucht habe, zu skizzieren, dessen Bedeutung wir einfach noch weiter nach oben heben müssen und unbedingt das hinbekommen, dass er die Rolle bekommt, die er verdient hat. Und die ist ganz weit oben.
Wobei du natürlich auch nochmal schön, also mit dem Verweis auf die Schulen vorhin in der Zeile, also auch letzten Endes öffentliche Räume in Kombination mit dem Handel, also auch das Nicht-Kommerzielle durchaus einen Raum haben kann in Kombination dann mit kommerziellen Anbietern. Aber ich muss sagen, ich fand, das waren beides von euch beiden sehr schöne Schlussworte. Daher vielen herzlichen Dank, Sven Rohde, dass du bei Gute Zukunft zu Gast warst. Und wir danken dir sehr für die Einblicke. Vielen Dank.
Danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und jetzt frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und alle, die nicht Weihnachten feiern, schöne Feiertage.
So ist es.
Mir auch. Und gut, Geschenke einkaufen.